eigentlich sind die alle gleich. Sachen, von denen ich geglaubt habe, es funktioniert, die funktionieren in dieser Branche nicht. Diese Kanäle sind so dicht befeuert mittlerweile, dass man, um wahrgenommen zu werden, auch irgendwo eine Marke dann, ja, ich sag mal, sichtbar machen muss. Und das funktioniert dann nicht mit zurücklehnen und warten, bis das Telefon klingelt. Wer nicht polarisiert, ist unter allen. Und so komme ich nicht vorwärts. Und wenn wir uns da nicht zeigen, wenn wir früher oder später aus den Generationen, die noch mit einer Visitenkarte und einem Handschütteln durchs Land gereist sind, verschwinden.
Das ist der Industrieimpulse-Podcast von Indomera mit Wachstumsthemen rund um die Industrie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Industrieimpulse-Podcast. Heute zu Gast Sven Olaf Jung, Marketingleiter der Masa GmbH, einem internationalen Maschinenbauer. Und vor allem, was sehr spannend ist, er war nicht immer Marketingleiter bei Masa, sondern früher war er selbst tätig als Markenberater und hat da große Marken, die jeder kennt, beraten, dort Markenkonzepte mit aufgebaut. Und genau darüber werden wir heute im Podcast sprechen. Kann Marketing in Nischen funktionieren? Worauf muss ich beim Markenaufbau achten? Was sind vielleicht typische Fehler? Wie gehe ich vor, wenn ich international agiere und in unterschiedlichen Märkten unterwegs bin? Also wir haben viele spannende Themen und jetzt geht's los. Du kannst dir vielleicht noch mal ein bisschen genauer vorstellen, was macht die Masa GmbH, als auch, ja, was machst du bei der Masa GmbH?
Ja, was mache ich? Ich bin Marketingleiter seit 2021 bei der Masa GmbH. Die Masa ist aufgesplittet momentan auf zwei Standorte. Heißt, wir haben einen Standort in Porta Westfalica, einen Standort in Andernach. In Porta Westfalica werden Anlagen und Maschinenteile gebaut, mit denen man Baustoffe wie Porenbeton, Porenbeton-Panel-Elemente oder auch Kalksandsteine produzieren kann. Und in Andernach ist ein Teil des Unternehmens, das sich auf den Maschinen- und Anlagenbau für graue Steine spezialisiert hat. Das ist also entweder Hohlblocksteine, Pflastersteine oder auch Garten- und Landschaftsbauelemente.
Was mich so fasziniert hat, war, also wir sind ja ursprünglich mit Masa gestartet im Bereich Recruiting und wir hatten uns ja eigentlich eher später so richtig kennengelernt. Als wir dann so die ersten Meetings mit euch hatten, fand ich so deine Ansätze im Bereich Markenführung, wie du das bei Masa aufgebaut hast, sehr spannend. Und im Endeffekt ist es ja so, du hattest ja eine Vorgeschichte, warum du das so überhaupt so machen kannst. Und dementsprechend würde mich sehr interessieren, erzähl doch mal gerne, was hast du auch vorher gemacht, bevor du bei Masa gewesen bist und was waren auch so die Erfahrungswerte aus der Zeit?
Ja, also ich war, vor Masa war ich 20 Jahre selbstständig als Markenberater, habe mittelständische Unternehmen, auch größere und renommiertere Unternehmen, die man so kennt, beraten, teilweise in Einzelproduktnischen, teilweise aber auch für komplette Systemansätze, wie sie Unternehmen, Dienstleistungen oder auch Produkte zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Preis auf dem Markt positionieren können. Da gibt es durchaus ganz, ganz viele Berührungspunkte mit den unterschiedlichsten Branchen, Menschen oder auch ja, Gewerken, die man so kennt. Das heißt, es waren im Endeffekt über 160 Kunden, die ich da betreut habe. Nicht nur deutschlandweit, sondern auch da schon teils international. Aus diesem extremen Mischmasch aus verschiedensten Branchen ist natürlich immer wieder was anderes hängen geblieben. In der einen Branche funktioniert das eine Marketing-Tool besonders gut, in der anderen Branche funktioniert was Neues gut. Und so ist ein Wahnsinns-Erfahrungsschatz einfach entstanden in diesen 20 Jahren. Und der wird mir jetzt gerade bei Masa so richtig wertvoll, weil ich da in eine Branche komme, die aus meiner Sicht eine ganz schön enge Nische darstellt. Und dort witzigerweise Sachen, von denen ich geglaubt habe, es funktioniert, die funktionieren in dieser Branche nicht. Das hat nichts mit Masa zu tun, sondern die Branche tickt einfach ganz eigen. Und dass ich da aber dann wirklich aus dem Potenzial der letzten 20 Jahre auch schöpfen kann, um neue Ansätze für Masa zu finden.
Wie war das? Du hast ja quasi, hast du ja gerade gesagt, irgendwie Zeitpunkte dir auch angeschaut, Preispunkte als auch die Marken grundsätzlich. Wie würdest du sagen, was macht eine Marke überhaupt aus oder wie definierst du quasi auch den Punkt, dass man eine Marke aufbaut, gerade wenn es jetzt um Industrieunternehmen geht, B2B-Geschäft?
Ich sag mal, die Marke unterliegt einem Wandel der Wahrnehmung. Also wir haben gerade so aus den 80er, 90er Jahren haben wir eine Markenwahrnehmung hauptsächlich über die Perfektion des Unternehmens wahrgenommen. Das heißt, Unternehmen haben sich als fehlerfrei, als die Produkte als fehlerfrei, als die Besten auf dem Markt. Also wir sind die Größten und die Besten.
Keine Schwächen zu zeigen,
genau. Das war im Prinzip der Marketingansatz aus diesen Jahren. Und ich glaube, man hat aber auch in dieser Branche jetzt den Ansatz gefunden, zu sagen, die Marke identifiziert sich nicht ausschließlich über diese Features, sondern wir müssen an Menschen verkaufen und Menschen verkaufen an Menschen. Und das war eben dann auch dieser Wechsel, den ich jetzt für Maser in Gang gesetzt habe, dass man aus dieser Perfektion der Anlagen heraustritt und in ein Thema der Leidenschaft wechselt. Also sprich, dass man die Leistung von Maser mit den Maschinen und Anlagen emotional wahrnehmen kann. Und das habe ich eben damit geschafft, dass ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dieses Marketingkonzept mit integriert habe. Also sprich von der reinen, ich sag mal, anonymisierten Firmenwelt, Firmenkonstrukt in eine authentischere Markenwahrnehmung. Und das ist eben das, worauf ich hinaus will. Marken müssen heute im Prinzip als Mensch für Menschen agieren, denn sie werden eben auch nicht mehr nur als Marke wahrgenommen, sondern die Menschen, die dahinter stehen. Und das sind die hinterher A, die Produkte kaufen oder eben auch die Service- und die Dienstleistungsarbeiten daran verrichten. Also sprich die Leidenschaft von der einen Seite als auch von der anderen.
Das heißt, also wir hören ganz häufig von Unternehmen auch, ja, wir sind in einer Nische, bei uns funktioniert Marketing nicht. So nach dem Motto, uns kennt schon jeder und Marketing brauchen wir nicht. Je nischiger die Unternehmen sind, desto häufiger kommen natürlich diese Aussagen. Wie würdest du das so einschätzen? Welche Rolle kann Marketing auch gerade für produzierende Unternehmen liefern? Gerade wenn ich sehr nischig bin, meinetwegen, meine Branche besteht aus 100 Zielunternehmen, die kennen mich vielleicht auch schon, brauche ich dann Marketing oder welche Rolle spielt dann Marke? Oder würdest du sagen, okay, da kann man dann auch komplett auf Marketing und Markenaufbau verzichten?
Na klar, ja, braucht man nicht. Nee. Nein, natürlich. Also ich glaube, es hat gar nicht so viel mit der Spezialisierung einer Nische zu tun. Wenn ich eine Marke betreue, dann muss ich sie auf jeden Fall ja so ausprägen, dass sie als Marke auch wahrgenommen wird. Also einfach zu sagen, hoppla, ich bin da. Warum ruft keiner an? Das funktioniert, glaube ich, heute nirgendwo mehr, denn das Marketing-Grundrauschen um einen herum ist mittlerweile so hoch geworden und so dicht über sämtliche Kanäle, die wir so mit uns tragen, sei es in der Hosentasche oder dann auch noch abends vor der digitalen Wand. Diese Kanäle sind so dicht befeuert mittlerweile, dass man, um wahrgenommen zu werden, auch irgendwo eine Marke dann, ja, ich sag mal, sichtbar machen muss. Und das funktioniert dann nicht mit Zurücklehnen und warten, bis das Telefon klingelt.
Vor allem ist da ja nicht nur der Wettbewerb dann die anderen Anbieter in derselben Nische, sondern im Zweifel ist dann ja der Wettbewerb auch das Fast-Moving-Consumer-Good-Produkt quasi, was dann auf TikTok, auf LinkedIn, auf Instagram oder im Fernsehen quasi Werbung macht, weil auch diese Unternehmen dann die Werbeplätze ja meinetwegen besetzen, währenddessen ich ja als nischiger Anbieter auch quasi auftauchen könnte. Ne?
Ja, natürlich, aber auch als nischiger Anbieter habe ich ja hinterher eine Audience, die mir zuhört. Also wenn ich diese Kanäle bespiele, dann gibt es ja trotzdem, gerade wenn ich als Fanmarke dann auftrete, also mit Menschen, dann habe ich trotzdem eine Gemeinde, die sich um mich schart, weil sie A, in das Thema interessiert ist, B, natürlich dann auch sehen will, was mache ich denn da, wie mache ich das? Und ich schaffe über solche Kanäle natürlich auch ein ganz großes Vertrauen in eine solche Marke, eben weil sie mit Menschen bespielt wird. Dieses Vertrauen habe ich definitiv nicht, wenn ich mich daraus zurückziehe und sage, das lohnt überhaupt nicht, Social Media zu bespielen. Weil auch die Leute, die einkaufen, sprich die unsere Waren und Anlagen hinterher haben möchten, auch die sind ja ganz normale Menschen, die einem ganz normalen Werbedruck unterliegen. Und wenn wir uns da nicht zeigen, wenn wir früher oder später aus den Generationen, die noch mit einer Visitenkarte und einem Handschütteln durchs Land gereist sind, verschwinden. Das heißt also, die Generationen, die den Mittelstand, ich spreche jetzt nicht nur von Maser, aber die den Mittelstand jetzt getragen haben in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren, das waren ja wirklich Handshake-Geschäfte. Menschen treffen sich, reichen sich die Hand und da spielt diese persönliche Komponente, diese Verbindung zwischen dem Verkäufer und dem Einkäufer oder dem Investor, die spielten schon jeher eine Riesenrolle. Wenn ich einen nicht riechen konnte, dann habe ich wahrscheinlich auch nicht so gut bei dem bestellt. Es sei denn, mein Einkäufer hat gesagt, das muss aber. Aber ich denke, diese Zeiten sind aufgrund mehrerer Umstände verschoben. Das heißt also, wir haben durch Pandemien, durch, ich sag mal, Konflikte, durch wirtschaftliche Krisen, haben wir vielmehr festgestellt, dass dieses persönliche Reisen zwar immer noch wichtig ist, aber gerade in der Anbahnungsphase von Geschäften an Gewicht verliert. Das heißt, heute wird sich kaum mehr ein Einkäufer oder ein Projektmanager ins Flugzeug setzen und durch Europa reisen, um mal eben zu gucken, was es so gibt.
Ja.
Sondern da ist diese Vorinformation zu selektieren und mit einem möglichst hohen und hochqualitativen Vorbildungsstand in diese Gespräche zu gehen, der wird immer mehr. Und da ist es für mich unausweichlich, dass man eben dann auch jetzt in dieser mit der neuen Generation aufkommenden Digitalisierung noch mehr Informationen so bereitstellen muss, dass sie gut auffindbar ist, dass sie, ich sage immer, es muss snackable sein, also ich muss die Informationen lecker verdauen können, ich darf nicht beim Erstkontakt mit so einer Liste kommen, sondern dass wir die Menschen wirklich Stück für Stück abholen und dann auch in dieser Interessenstiefe immer weiter aufbauen können. Und dann habe ich natürlich eine große Chance, meinem Vertrieb ein Lead an die Hand zu geben oder der ruft schon direkt bei dem an und sagt, Mensch, ich habe da was, kommt mich mal besuchen oder ich komme euch besuchen. Dann geht es wieder auf den persönlichen Kontakt über. Aber gerade in dieser, ich sag mal, in dieser Anbahnungsphase, da finde ich die Digitalisierung der Werbung und auch diesen neuen Markenaufbau und die Kommunikation für diesen Markenaufbau extrem wichtig.
Wie würdest du das auch vom Timing einschätzen? Wir hatten neulich zum Beispiel einen Podcast-Gast hier, das war der Dimitri. Der hatte davon berichtet, dass er zum Beispiel sehr viel Markenaufbau, Branding über LinkedIn, Social Media betreibt, indem er dort kontinuierlich postet. Und meinte er so, die ersten 6, 7 Monate habe ich nichts gemerkt, gar keinen Effekt. Und dann wollte er schon eigentlich aufhören und aufgeben und hat aber sich vorher halt gesagt, ein Jahr lang ziehe ich es durch. Und dann hat er glücklicherweise zwischen Monat 7 und ein Jahr dann quasi, oder Monat 12, dann den Durchbruch geschafft und dann lief es auf einmal und jetzt hat er es halt quasi kontinuierlich durchgezogen. Was ist so deine Erfahrung? Du hast es jetzt ja viele Jahre als Berater gemacht, bist jetzt ja auch schon bei Masa ein bisschen dabei. Wie lange muss man Markenaufbau betreiben? Wie viel Geduld muss ich dort auch investieren, bis ich einen Effekt merke? Was denkst du, wie kurzfristig kann ich schon merken, ob ich auf dem richtigen Weg bin und ob sich das auch für mich als Unternehmen auszahlt?
Für mich ist es sehr schwierig, jetzt einen Zeitraum zu benennen. Ich kann das aber an bestimmten Symptomen kann ich das festmachen. Also wir sind jetzt in einer Phase, wo Kolleginnen und Kollegen sagen, wollt ihr nicht mal was Neues machen im Marketing, jetzt wird es langweilig. Weil die sich ja jetzt schon die ganze Zeit auch damit beschäftigen. Und das ist genau der Zeitpunkt, an dem unsere Kunden es erst anfangen wahrzunehmen. Weil am Anfang sieht man, da ist eine Veränderung. Und dann merkt man, oh, diese Veränderung ist stetig, die wird weiter ausgebaut. Das heißt, es ist kein einmaliges Motiv, das sind, ja, die haben mal so eine witzige Anzeige gemacht oder so, sondern plötzlich baut alles aufeinander auf. Und alle Medien werden miteinander vernetzt und ich bekomme Bausteine, die sich ja miteinander vernetzt aufeinander aufbauen, sodass mein Gesamtbild der Marke immer deutlicher und immer aufgebauter wird. Und ich glaube, das ist von Branche zu Branche verschieden. Bei Masa habe ich jetzt 4 Jahre, dass die Marke so wahrgenommen wird, dass die Kunden reagieren.
4 Jahre macht ihr das jetzt schon so und jetzt merkt ihr nach 4 Jahren quasi, okay, es tut sich was, ne?
Nach 4 Jahren merkt der Vertrieb offensichtlich, dass sich da was tut, dass die Kunden dieses Bild verinnerlichen, dass sie mit diesem neuen Bild der Marke Masa näher kommen, weil sie persönlicher ist als vorher. Und wir bekommen teilweise jetzt auch Rückmeldungen auf unsere Posts bei LinkedIn, die wir machen, dass es auffällt, dass wir persönlich sind. Und was uns auch aufgefallen ist, sind Posts, in denen man darüber spricht, dass Masa keine bunte Welt aufbaut, sondern dass wir über Fakten sprechen und dass das, was wir aufbauen, im Prinzip vertrauenswürdig ist. Was wir da posten, hat nichts mit KI zu tun, obwohl wir natürlich KI zur Erstellung auch verwenden, aber eben dann mit dem menschlichen Faktor hinterher bewerten, was da rausgekommen, umbauen, menschlich machen und dann dort wieder einsetzen. Und wie gesagt, das hat jetzt 4 Jahre gedauert, bis diese Wirkung oder dieses Konstrukt Masa so groß und blumig geworden ist, dass es jetzt auch als die Welt der Betonköpfe wahrgenommen wird. Wobei die ersten Kopierarbeiten, die haben wir schon sehr früh gesehen. Also
die Wettbewerber, die dann?
Also wir haben schon nach ungefähr 1,5 Jahren die ersten Wettbewerber auf Messen getroffen, die mit ähnlichen Systemen agieren. Wir haben jetzt nach 2 Jahren Posts gefunden, die unseren erstaunlich ähnlich sind von der Struktur her, aber eben in der gesamten Ausführung nicht funktionieren, weil sie eben nur zu kurz gesprungen sind. Also man hat das Bild gesehen, was wir eingesetzt haben, fand den Anfang gut, aber das, was wir mit dem Post als Gesamtes eingesetzt haben, also sprich diese Vernetzung, die wurde wahrscheinlich noch gar nicht wahrgenommen. Und das kann man auch an den Einzelpostern sehen.
Ja, das ist spannend, was du sagst, weil ich glaube, wenn man mittlerweile auf LinkedIn ist, sieht man halt total viele Beiträge, die durch KI erstellt werden. Und mittlerweile, wenn man ein bisschen geschult ist, erkennt man das ja auch relativ schnell, zum Beispiel an den Spiegelstrichen oder an anderen Punkten, dass es halt KI generiert ist. Und wir hatten neulich zum Beispiel die Situation hier gegenüber von uns im Podcast-Studio, haben wir so eine große Weltkarte, weil wir halt selbst immer internationaler werden, quasi durch unsere Kundenprojekte. Und wir wollten das einfach als Symbol hier nochmal quasi so aufhängen. Und bei dieser Weltkarte gab es keine Anleitung. Das heißt, du musstest ziemlich genau gucken, was ist jetzt, welcher Kontinent ist noch relativ trivial, aber es sind ja auch die ganzen kleinen Inseln dabei. Du musst mal gucken, okay, welche Insel ist das jetzt und wie muss der Abstand sein und wie ordnet man das an? Und dann hatten wir halt eine Insel quasi dabei, wo wir nicht wussten, was ist es jetzt eigentlich? Und dann meinte ich zu Calvin so, ja komm, ich jag das gerade mal in eine KI und frag mal nach. Und dann haben wir ein Bild davon gemacht und das in Gemini reingepackt und dann die KI gesagt, das ist Sylt. Dann haben wir gesagt, das kann nicht sein von der Dimension, das ist so, ne, kommt auf jeden Fall nicht hin, also ausgeschlossen, dass es Sylt ist. Und dann hat die KI nochmal drauf geantwortet, ja Erik, ich muss dich da leider enttäuschen, ich habe es nochmal abgegleicht, es ist tatsächlich Sylt, du irrst dich. Und das ist halt ein ganz guter Faktor oder ein ganz gutes Beispiel. Am Ende des Tages muss man halt als Mensch drüber schauen, was liefert die KI als Output und ist das auch wirklich gut? Ist das menschlich, ist das natürlich? Vor allem brauche ich halt meistens, auch wenn ich mit KI arbeite, eine ganz gute Input-Grundlage und ganz gute Daten, die ich auch reingebe über mich und mein Unternehmen. Und da muss ich mir irgendwie auch schon Gedanken machen, sonst habe ich am Ende einfach ja, ChatGPT-Content und den gibt es halt ja, sehr, sehr viel auf LinkedIn und dann funktioniert es auch nicht. Deswegen ist das ein ganz gutes Beispiel, wie ihr es macht.
Ja, also wir arbeiten, gerade was die Content-Erstellung geht, arbeiten wir eigentlich noch klassisch. Das bedeutet, dass wir mit einem Fachartikel starten zu Sachen, die bei uns passieren. Das können Berichte sein über Forschungsaktivitäten, das können Erfahrungsberichte sein mit Kunden oder Maschinen oder Tests. Das können aber auch Berichte sein über Neuentwicklungen, was man damit machen kann. Die werden bei uns momentan noch ganz klassisch, ich hätte jetzt gesagt von Hand getextet, nee, aber da steckt ein sehr umtriebiger Textkopf dahinter. Und diese Texte sind hinterher die Basis. Also sprich, wir haben einen Fachartikel, der in einer Fachzeitung ausgeschrieben wird für 6 oder 8 Seiten, teilweise sogar 10. Wir hatten einen Fachartikel letztes Jahr, der sogar auf 2 Ausgaben geteilt werden musste, weil die Redaktion sagte, wir können hier keine Exklusivausgabe für Masa machen. Der Text ist einfach genial. Das heißt, da steckt ganz viel Hirnschmalz meiner Texterkollegin dahinter. Und wir sind ziemlich stolz auf diese Leistung, weil das lässt sich hinterher super darlegen. Also wir können mit diesem tollen Informationsblock, den sie dann geschaffen hat, der für uns eine super verlässliche Datenbasis darstellt, weil das wirklich das komprimierte Wissen ist, mit dem können wir dann wirklich in den Splitter gehen und können sagen, okay, dann zerlegen wir in ganz viele kleine snackable Themen, ja, und packen die dann mit Hilfe von KI, aber dann haben wir gesicherte Datenbasis, in interessante Content Pieces und können die dann auf den verschiedensten Kanälen wieder posten. Ja. Und das macht es für uns dann eben verlässlich, dass da kein Blödsinn bei rauskommt, weil wir da die Datenbasis schon kennen und die dann eben nur noch zum Vertexten genommen haben.
Ja. Ja, gerade im Marketing ist es ja auch häufig so, dass man ja auch nicht in diesen technischen Details so tief drin ist und ja, macht schon Sinn vom Prozess.
Also das ist wahnsinnig spannend. Wir haben jetzt gerade wieder ein Thema, das sehr, sehr physikalisch ist. Und meine Kollegin macht im Prinzip ein zweites Physikstudium jetzt gerade. Sitzt da den ganzen Tag und guckt in irgendwelchen Uni-Quellen, wie das mit Vibrationen und mit Schwingungsverhalten ist. Das ist sehr, sehr spannend. Und das ist aber auch das, was uns ja in der täglichen Arbeit frisch hält. Also wirklich auch mitzugehen am Zahn der Zeit, das nicht nur als ja, welche bunten Bilder können wir da draus machen, sondern dass wir die technischen Gegebenheiten dieser Maschinen oder auch der Physik, die da einfach mitspielt, verstehen, damit wir Content erstellen können, der aber auch zuverlässig ist. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man in der Nische arbeitet, wo es nicht um Nebensächlichkeiten geht, sondern wo man sich ja dann wirklich mit Details von einem Wettbewerber absetzen kann. Da sehe ich das ganz extrem wichtig an, dass diese Informationen sehr konkret, aber auch sehr zuverlässig sind. Und dass man im Prinzip als Branchenwiki akzeptiert wird. Das ist was, wo ich darauf hinarbeite mit ihr, dass wir das Nachschlagewerk der Branche werden. Das heißt, wenn ich irgendwas über Betonsteinproduktion wissen möchte, oder über Porenbeton oder Kalksandstein, was auch immer, dann gucke ich bei Maser, weil das im Prinzip eine der zuverlässigsten Quellen ist, die wir nur haben. Und das, wie gesagt, hatte ich ja eben schon angedeutet, dass wir das mittlerweile über Social Media schon wiedergespiegelt bekommen.
Nochmal so ein paar Schritte zurück, wenn man nochmal Richtung Markenaufbau geht. Angenommen, ich bin jetzt ein Industrieunternehmen, möchte irgendwie etwas an meiner Marke verändern oder habe vielleicht mich die letzten Jahre auch gar nicht wirklich drum gekümmert, weil es war Konjunkturboom gewesen, zumindest wenn man ein paar Jahre zurückgeht. So Vertrieb lief vielleicht von einigermaßen alleine. So das Marketing hatte einfach die Rolle, ein paar Flyer zu erstellen und sich ein bisschen um Messestand zu kümmern. Aber es war kein intensives Markenkonzept da. In welchen Schritten würdest du so jemanden raten, vorzugehen, eine eigene Marke aufzubauen? Also was sind so typische Phasen, die du früher entweder mit deinen Kunden durchlaufen bist oder die ihr auch bei Maser jetzt durchlaufen seid?
Also wenn ich die Marke aufbauen möchte, gehen wir davon aus, also sie ist da, sie wird seit Jahren relativ bespielt, dann ist es zuerst einmal die Sicht auf den Fokus. Also ich muss erstmal den Fokus haben, was soll die Marke hinterher ausstrahlen. Das ist nicht damit getan zu sagen, okay, ich mache jetzt mal das Logo neu und dann machen wir die Farben vielleicht ein bisschen frischer oder wir machen neue Webseite. Das eben ist kein Marketing, das ist einfach Werbung. Sondern für mich geht es darum, dass ich mit der Geschäftsleitung oder mit der Vertriebsleitung, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, ganz klar in eine Diskussion reingehe, wo bist du heute? Und wie möchtest du denn in 5 oder 7 oder 10 Jahren wahrgenommen werden? Weil das ist eine lange Reise. Markenaufbau ist kein schneller Umsatz. Und das ist ja immer das Schwierige, wenn ich zum Beispiel eine Kombination aus, das sieht man häufiger in Unternehmen, sie sind Marketing- und Vertriebsleiter. Da frage ich mich immer, was machen die abends? Also der sitzt mit sich selbst auf dem Sofa und ist in so einem Widerspruch. Also der eine sagt, hey, ich muss morgen Umsatz machen und der andere sagt, ja, mach mal langsam, wir bauen erstmal die Marke auf, dass die Leute uns auch kennenlernen. Das ist langfristig, weil wenn dann irgendwann mal eine Delle ist und du nicht so schnell Umsatz machen kannst, dann hast du aber die Marke, die uns weiterträgt über die Jahre. Und dann sagt dann der andere wieder, ja, nee, aber ich habe doch hier meinen Auftrag, ich muss Umsatz schaffen und ich muss hier mein EBIT hinkriegen. Das sind dann zwei Leute in einer Person, wo ich mich immer frage, wie schizophren muss dieser Mensch arbeiten können? Ja. Das ist eh schon schwierig, aber Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ganz wichtig, mit der Vertriebsleitung oder mit der Geschäftsleitung die Wege auszudiskutieren. Wo soll die Reise hingehen? Das allererste, was man braucht, ist das Ziel. Weil ansonsten laufe ich einfach quer durch den Raum und komme eigentlich nirgends an.
Hast du ein Beispiel, was so ein Ziel sein kann? Weil es ja sehr abstrakt immer ist, finde ich. So gerade wenn es um Markenaufbau geht, finde ich, ist es immer relativ schwer zu greifen. Zumindest hatte ich lange Zeit das Problem, irgendwie mir unter Markenbildung irgendwie was Konkretes vorzustellen. Was würdest du sagen, könnten so konkrete Ziele sein? Vielleicht an einem Beispiel vom ASA oder vielleicht kannst du auch ein Beispiel nennen aus deiner Beratungszeit, entweder ganz konkret oder sonst vielleicht ein anonymisiertes Beispiel, wie so ein Ziel aussehen kann.
Na gut, um das jetzt bei MASA direkt greifbar zu haben, das ist aktuell, das kann man auch nachschauen. Das Ziel, das ich vorhin schon sagte, MASA muss, oder andersrum gesagt, als ich bei MASA angefangen habe und habe mir den Wettbewerb angeschaut, das ist das Erste, was man ja macht, wenn man in einem fremden Unternehmen oder einem neuen Unternehmen anfängt, man schaut, was macht denn der Wettbewerb. Und da konnte man sehen, dass das die Markenbeauftragten oder auch die Werbeleitenden, je nachdem, was das dann in den Unternehmen ist, gemacht haben, war genau das Gleiche. Die haben geguckt, was machen denn die anderen? Und haben dann, je nachdem, wo sie was Schönes gefunden haben, haben sie die Bausteine eben auch genommen und haben die dann bei sich ins Marken- oder ins Portfolio mit aufgenommen, sodass ich feststellen konnte, eigentlich sind die alle gleich. Mir ging es jetzt nicht darum, gleich zu sein oder nur einen Schritt aktueller beim anderen zu klauen, sondern ich wollte als Ziel für MASA eine Einzigartigkeit in den Markt bringen. Also MASA ist das einzige Unternehmen, das. Und wenn man das jetzt aufs Marketing betrachtet hat, da war das vor 4 Jahren eben, Marketing würde der einzige sein, der mit Menschen im Portfolio eine persönliche Bindung zum Kunden aufbaut. Das war dann das Ziel, also greifbar zu werden. Und real umgesetzt habe ich das ja dann mit dem Programm Die Betonköpfe. Das bedeutet, ich habe eine Formulierung geschaffen oder einen Satz, mit dem wir uns im Prinzip immer dann auch, ich sag mal, kommunizieren, wenn wir mit Menschen werben. Das heißt, das sind Menschen, die im Betrieb arbeiten. Das sind keine Schauspieler oder Fotomodels, sondern das sind reale Menschen, die bei uns arbeiten. Und mit dieser, ich sag mal, kommunizierten Philosophie, dass wir die Betonköpfe sind, also Menschen, die den ganzen Tag an nichts anderes denken, als wie man Beton in Formen bekommt, je nachdem, was ich brauche, die da also im Prinzip die ganze Leidenschaft ihres Arbeitens, ihres Denkens in das Endprodukt des Kunden packen. So gesehen sind wir Betonköpfe. Und dieses Wort Betonköpfe hatte da für mich noch den charmanten Part, dass es ja eine negative Besetzung hat in der deutschen Sprache. Und es hatte die gleiche oder ähnliche Besetzung auch in der englischen Sprache, sodass wir gesagt haben, okay, das ist die Möglichkeit, auch mit so einem Gegenpol in den Markt zu gehen. Also nicht nur zu sagen, wir sind kreative Maschinenbauer, sondern wenn ich sage, wir sind die Betonköpfe, ist es im Prinzip ja genau das Gegenteil von dem, was ich ausdrücken will. Also mit dieser Ironie an den Start zu gehen, zu sagen, der Betonkopf ist ein Mensch, der sich grundsätzlich nicht aus seiner Komfortzone bewegt, weil das, was so war, war gut und ich muss es ja nicht verändern. Und dem gegenüber steht eine, ich sag mal, Maschinenbaufirma, die immer versucht, die individuelle beste Lösung für den Kunden zu erarbeiten. Das heißt also, da findet eine extrem hohe Dynamik statt in der Weiterentwicklung, in dem jeweiligen Anlagenbau, gerade wenn man sieht, dass eine Betonanlage nicht ist wie die andere. Also es gibt, ich würde sagen, auf der Welt maximal 2 Anlagen von MASA, die gleich sind. Also um diesen wahnsinnigen Individualisierungszwang zu bewerkstelligen, muss dieses Unternehmen gerade auch in der Entwicklung von Maschinen- und Anlagentechnik sehr dynamisch sein. Und wenn ich dann mit den Betonköpfen das Gegenpolstück dazu bringe, dann ist das ein irritierender Blick. Und es ist aber auch ein bisschen Ironie, es ist ein bisschen Selbstironie. Wir nehmen uns und unsere Arbeit nicht gar zu ernst, aber wir sind echt mit Leidenschaft dabei. Und das hat für uns auch einen riesen Vorteil gebracht, auch in der Markenwahrnehmung, dass wir eben nicht mehr als der perfekte Maschinenbauer ins Rennen gehen mit perfekten Maschinen und perfekten Leistungen, weil dummerweise ist das bei Masa genauso wie bei allen anderen Unternehmen auch. Da, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und dann an den Start zu gehen und zu sagen, wir sind perfekt und es läuft immer perfekt, ist natürlich dann fürs Endgespräch mit dem Kunden ziemlich tödlich, weil der dann sagt, also hier, Moment mal, also da ist ja, also da müssen wir uns über die Abschlussrechnung vielleicht nochmal unterhalten. Und für mich war das auch ein Ansinnen, zum Beispiel gegenüber dem Vertrieb den Druck rauszunehmen und zu sagen, nein, wir sind nicht die Besten, aber wir machen das mit Leidenschaft. Also wenn du ein Problem hast oder wenn auf der Baustelle ein Problem auftritt, sag uns Bescheid und wir kümmern uns drum. Das ist ein anderer Ansatz und ich denke, daran werden wir gemessen und das wird auch dem gerecht, dass wir bei Masa, würde ich sagen, momentan den, ich sag mal, bestaufgestellten Service haben, also sprich mit einer Hotline, die auch tatsächlich erreichbar ist. Da ist kein KI-Assistent hinten dran, da ist kein Anrufbeantworter hinten dran, der sagt, ja, wir nehmen das entgegen, Montag hört vielleicht jemand das Band ab, sondern es ist tatsächlich auch am Wochenende jemand da oder auch nachts, weil Masa ist in Europa, die Maschinen stehen aber weltweit. Das heißt, es ist ja durchaus möglich, dass in Indien jemand mitten in der Nacht mal irgendeinen Support braucht, weil bei ihm gerade Morgen ist. Also so gesehen ist das wieder ein Baustein gewesen, mit dem ich so eine Vielfältigkeit an Kommunikationsmöglichkeiten bekommen habe, um irgendwas, was Masa betrifft, plausibel darzustellen, aber nicht auf dem gewöhnlichen Weg. Das heißt, dieser Ansatz, es nicht zu sagen, sondern es zu tun und plausibel zu tun und authentisch zu tun. Und das bringt die Marke dann nach vorne, weil das im Prinzip eine gelebte Marke ist, die nicht daraus definiert wurde, eine zu sein, sondern die aus den Werten des Unternehmens entsteht und gelebt wird. Also sprich, wir sind im Service rundum für dich als Kunde da. Wir sind dynamisch und kümmern uns um individuelle Lösungen. Wir haben nicht eine Anlage, die kannst du kaufen oder sein lassen, sondern die wird eben passend gemacht. Und gerade das dann auch fürs Marketing oder für den Vertrieb zu sagen, wir sind da, wenn es Probleme gibt, ruf uns an, wir kümmern uns drum. Das ist mittlerweile eine ganz andere Herangehensweise für Masa geworden und ich glaube auch, die Kunden nehmen das aktuell sehr, sehr dankbar wahr, weil das der Realität der Welt entspricht, die gerade alles andere als perfekt ist. Und das schon seit mehreren Jahren.
Was mich interessieren würde, du hast jetzt ja schon gesagt, dass es sehr wichtig ist, eine Marke zu leben. Ich würde gerne noch mal tiefer reingehen, wie sehr Marke mit Leistung bzw. dem Produkt verknüpft sind. Ich habe ganz früher mal ein Buch gelesen, da ging es um Positionierung. Das war, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, von dem Peter Savchenko, ist so eine Positionierungslegende. Und der hat das damals unterteilt in reale Vorteile oder in eine reale Positionierung und eine virtuelle Positionierung. Da ging es halt viel darum zu schauen, was ist mein USP, ne, was habe ich für Besonderheiten, wie kommuniziere ich das nach außen etc. Wenn ich aber keinen klaren USP finde, dann kann ich das quasi virtuell machen, indem ich andersartig kommuniziere und dadurch quasi eine Marke schaffe und anders vorgehe. Und jetzt hast du ja aus meiner Sicht, so wie ich es gerade wahrgenommen habe und wie ich Masa bisher auch kennengelernt habe, einen starken Anteil auch von der virtuellen Positionierung mit reingenommen, wenn man dieses Konzept nimmt. Also es geht ja sehr viel um die Kommunikation mit den Betonköpfen, ist ja sehr, sehr stark wordinglastig. Hinten raus habt ihr es ja auch sehr gut gelebt, so wie du es gerade auch angeschnitten hast, schon im Service. Aber du hättest ja auch die Möglichkeit gehabt, bei Masa auf harte Vorteile zu gehen, die real in den Produkten verankert sind. Also als Beispiel, ihr habt ja das Optical Quality Control System, wo dann die Steine automatisch geprüft werden, ob die den Qualitätsansprüchen genügen, sodass halt nicht ein Mensch drüber gucken muss, Fehlerquoten runtergehen, Reklamationen runtergehen. Ist ja ein sehr, sehr guter Vorteil, den andere Unternehmen ja nicht haben. Und so hättest du ja auch genau gucken können, was gibt es real an den Maschinen für Besonderheiten und das sehr, sehr stark nach außen bauen können und dann sagen zu können, okay, eine Marke ist eine Assoziation, also an was soll jemand denken, wenn er Masa hört, und dann soll er daran denken, dass die innovativsten Maschinen haben in Form vom Optical Quality Control System und anderen Dingen. Warum bist du in die eine Richtung gegangen und nicht in die andere? Oder ja, das ist im Endeffekt die Frage.
Gut, als ich angefangen habe, gab es dieses tolle System noch nicht. Die Optical Quality Control ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt. Was für meine Arbeit in diesem Moment wichtig war, MASA sehr, sehr glaubwürdig darzustellen. Und mir war bewusst, dass wir eventuell nicht die neuesten Neuheiten an Technik haben. Mir war bewusst, dass wir vielleicht auch nicht die, also sicher war, nicht die günstigsten Anlagen haben, die halt nun mal dem Standort geschuldet sind. Dieser Standort Deutschland wird bei MASA sehr extrem gelebt, das gehört mit dazu und hat gerade in der Pandemiephase zum Beispiel extreme Vorteile gezeigt, dass eben gerade für den Materialeinkauf relativ wenig Container irgendwo stecken geblieben sind, sondern dass wir das hier in Deutschland oder in Europa mit kalkulierbaren Einkaufs- und Fertigungswegen haben. Die haben natürlich auch ihren Preis, die haben aber auch ihre Qualität. Und das mit der Marke zu transportieren, war denn für mich in dem Moment, wo es dann diese pfiffige Lösung mit der Optical Quality Control noch nicht gab, der sinnvollste Weg, weil das für den Kunden zu dem Zeitpunkt einer der ausschlaggebenden Faktoren waren. Zuverlässige Materialversorgung, zuverlässiger Service, zuverlässige Anlagen. Und ich glaube, das ist das, was MASA wirklich gut kann. Man kann sich vorstellen, wenn eine Betonsteinanlage einen Fehler hat, dann sind da zu dem Zeitpunkt mehrere Tonnen Frischbeton im Umlauf. Und wenn die Anlage dann steht, dann haben die Bediener, und das sind dann ja im Idealfall zwei oder drei, ungefähr 20 Minuten Zeit, den Fehler zu beheben. Ansonsten können sie den Presslufthammer rausholen und die Anlage versuchen wieder freizulegen, weil dann der Beton hart geworden ist. Das heißt, in dieser Branche ist es extremst wichtig, eine zuverlässige Anlage zu haben, die nur dann stehen bleibt, wenn ich das will. Also sprich zur Wartung, Inspektion oder zum Reinigen. Und das war eben auch einer der Punkte, diese Zuverlässigkeit, die ich nicht an einem Feature festmachen kann. Diese Zuverlässigkeit hat eben keine Taktzahl, kein Kilogramm, kein Liter, kein sonst was. Zuverlässigkeit zeigt sich nicht in irgendeiner Skala. Und daher bin ich auf die virtuelle Welt rübergegangen und habe eben diesen Wert von MASA als Marke in Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit gesetzt.
Was mich noch interessieren würde, ist so der Bereich Internationalität. Also MASA ist ja weltweit unterwegs, viele Nationen, viele unterschiedliche Kulturen. Ja, was hat das so in deiner Arbeit als Marketingleiter bewirkt? Also wie denkst du darüber? Was gab es für Herausforderungen? Was sind das für Chancen? Wie seid ihr da bei MASA auch vorgegangen? Mal sehr, sehr offen gefragt einfach.
Die Herausforderungen habe ich relativ schnell gelernt, weil die Herausforderung besteht nicht allein in der Sprache. Es ist für uns im Marketing immer eine Riesenherausforderung, einen Werbetext oder eine Werbeaussage, die auf Deutsch oder auf Englisch vielleicht noch ganz, ganz nett klingt, in ganz viele andere Sprachen zu transformieren, die eventuell auch gar nicht auf einer romanischen Sprache aufgebaut sind. Das ist extrem schwierig und manchmal muss man feststellen, das funktioniert auch nicht. Das Zweite, was mir an dieser internationalen Arbeit aber wirklich die Augen geöffnet hat, ist, dass es nicht reicht, einfach nur die Sprache zu wechseln, weil die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen komplett anders sein können. Und da sind dann Beispiele dabei, dass man auf verschiedenen Kontinenten oder in verschiedenen Kulturen ganz andere Prioritäten auch setzt. Das fängt dann zum Beispiel mit dem Aufbau einer Internetseite an, dass ich, wenn ich westliche Welt anspreche, andere Prioritätenliste ansetze, als wenn ich zum Beispiel in die östlicheren Welten gehe, wo ganz andere Primäranforderungen an solche Maschinen und Anlagen existieren. Das heißt, da muss man im Prinzip teilweise die Argumentationsketten umkehren, weil das, was hier in Europa unter, das ist doch selbstverständlich, läuft, in anderen Kulturen eventuell sehr, sehr wichtig ist. Und das hat mich wahrscheinlich auch wieder wachgerüttelt, wieder mal einen Schritt zurückzutreten und zur Seite zu gehen und zu gucken, was mache ich denn hier überhaupt? Ist das richtig? Kann das jemand brauchen? Und da waren tatsächlich Sachen dabei, wo ich dann selber in der Reflexion feststellen musste, nee, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, können die das in anderen Ländern gar nicht brauchen. Mhm. Und witzig ist, dass mir meine Kollegen aus den anderen Niederlassungen das anfangs gar nicht so wiedergespiegelt haben, sondern das war ja der neue Marketingleiter, den hat man dann ja auch machen lassen. Und ich hatte dann irgendwann angeboten zu regionalen Marketing-Meetings. Und am Anfang sagte man so, nein, brauchen wir nicht. Und dann auf einmal kam das Interesse für die regionalen Marketing-Meetings. Das heißt, ein Marketing-Meeting USA, ein Marketing-Meeting Europa, eins in Indien, um die verschiedensten Gebiete, auch mit den verschiedensten Anforderungen, werblich erstmal abzuholen. Und das finde ich nach wie vor wahnsinnig spannend an dieser internationalen Arbeit, dass man eben nicht einfach nur Copy-Paste macht mit einer anderen Sprache, sondern dass man an ganz andere Gegebenheiten herangehen muss.
Wenn ihr die Marketing-Meetings habt, dann ist das mit Marketing-Leuten aus den Bereichen oder mit den Vertrieblern oder wer ist damit dabei?
Das ist der Vertrieb. Ja. Also das sind die Vertriebler aus den verschiedensten Regionen, die uns dann mit den Anforderungen ihres Marktes konfrontieren. Dass eine Maschine in Europa andere, Ansprüche erfüllen muss, als sie das in Indien tut. Dass wir rein regional mit anderen Sicherheitsvorschriften zum Beispiel konfrontiert werden, die in einigen Ländern sehr viel schärfer sind als bei uns, in anderen aber weniger stark ausgeprägt sind als bei uns. Und dass man auch das wieder zum Aufbau der Marke nutzen kann, zu sagen, okay, wir positionieren uns damit, dass wir sagen, unter einem gewissen Sicherheitsstandard liefern wir nicht. Also auch dann, wenn in dem Land ein niedrigerer Sicherheitsstandard gesetzlich verankert ist, geht man hin und sagt, nein, das ist die Marke Maser, zuverlässig, sicher, langlebig. Das heißt, auch da ist dann der Punkt wieder als Umkehrwirkung auf die Marke Sicherheit, sodass man dann sagt, okay, wir pumpen uns auf einen Mindeststandard und das, wie gesagt, ist auch ein Teil aus der internationalen Arbeit, die sich da ergeben hat, dass man gesagt hat, okay, das hat sich gezeigt und wir gehen diesen Weg zu sagen, ja, das ist eins dieser Statements, das ist dann eins, was man messen kann, weil das steht in Stahl dann um die Anlage rum und hat Lichtschranken oder Knöpfe, um es zu bedienen und macht diese Marke dann auch wieder um einen Wertepunkt reicher.
Ja, ich finde, es klingt so banal, aber die meisten Unternehmen machen halt genau das nicht, ne? Und deswegen ist, glaube ich, der Tipp so wertvoll aus zweierlei Sicht. Also wenn ich jetzt ein international agierendes Unternehmen bin, allein dieser Wert oder dieser Tipp, dass man regionale Marketing-Meetings mit unterschiedlichen Nationen macht, auch wenn man das Marketing zentral gesteuert hat, meinetwegen, ist aus meiner Sicht schon Gold wert, weil ich glaube, es gibt so viele Unternehmen, die das nicht machen und wo dann einfach ein riesiger Hebel liegt. Zum anderen aber ist auch unsere Erfahrung, selbst wenn ich jetzt kein international agierendes Unternehmen bin und habe meinetwegen meinen Fokus auf Deutschland oder die Dachregion, ist es unserer Erfahrung nach immer total essentiell, dass Marketing und Vertrieb miteinander sprechen, weil ganz häufig hat man das so, dass die eher gefühlt gegeneinander arbeiten. Ich meine, du hattest es eben auch genannt, dass es manchmal Zielkonflikte geben kann, aber im Endeffekt arbeiten ja langfristig doch beide auf das gleiche Ziel hinaus, nämlich mehr Umsatz und mehr Geschäft zu generieren. Und gerade da hat halt der Vertrieb häufig Dinge, die das Marketing gar nicht haben kann. Also der Vertrieb hat halt Zielgruppensprache, der weiß, wie die Zielgruppe das ausdrückt, welche Wörter die wählen, worauf die reagieren, was die abschreckt, was die Einwände sind. Und all diese Punkte sind ja fürs Marketing total relevant. Und wenn ich dann im Marketing in meinen eigenen vier Wänden sitze, meinetwegen noch mit KI am Suchen bin, funktioniert das häufig nicht. Weil wir haben so oft schon irgendwie Kunden gehabt, die dann irgendwie nochmal in einen neuen Markt reingehen wollten, keine Erfahrungswerte über diesen Markt hatten und dann einfach sagen, ja komm, wir fragen mal ChatGPT irgendwie, worauf es in dem Markt ankommt. Aber meistens ist es dann halt zu generisch, damit es wirklich funktionieren kann. Und genau diese ja, Inputs, diese gute Datenbasis, was wir auch am Anfang unseres Gesprächs oder in der Mitte des Gesprächs hatten, ist halt absolut essentiell, um irgendwie gute Ergebnisse herzustellen. Deswegen, aus meiner Sicht, klingt der Tipp vielleicht etwas trivial, aber er hat einfach einen riesigen Wert. Ne?
Das ist dieser riesige Wert, aus dem auch meine Kollegin aus dem Text wirklich dann ihre Werke generiert. Und das stellt eben sicher, dass wir die KI, die wir nutzen, wirklich mit fundierten Informationen füttern, damit die da nicht irgendwelche Fantasieergebnisse aus der Erde zaubert.
So, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, dass das Ziel besonders wichtig ist, um eine Marke aufzubauen, sind auf Beispiele und Details eingegangen. Wenn ich jetzt das Ziel klar habe, wie fügt sich dann der Weg hinten heraus? So, ist das immer unterschiedlich, ist das immer gleich? Und was sind vielleicht auch so die Punkte, die ich mir dann anschauen muss als Unternehmen, wie ich mein Kommunikationskonzept ausrichte bzw. meine Kommunikation auch anpasse?
Ja gut, im Prinzip ist es bei allen Systemen dann gleich. Also wenn ich das Ziel mit dem Kunden klar definiert habe, dann ist es im Prinzip sehr einfach, weil dann ist die Struktur, dass man sämtliche Kommunikationswege durchgeht und dann fängt man im Prinzip schon an bei Schrift, Text, Farbe, Formen, Kommunikationsstil, dass man das im Prinzip abgleicht, ist das, was man hat, was man nutzt oder vielleicht noch gar nicht nutzt, passt das hinterher mit dem Ziel, was man erreichen möchte, zusammen, damit diese Kommunikation nicht künstlich wirkt, sondern wirklich auch als homogen wahrgenommen wird, als stimmig mit dem Unternehmen, stimmig mit der Marke, damit auch das Weiterleben der Marke ohne die Agentur oder ohne den Berater dadurch gesichert ist, dass es authentisch mit dem Unternehmen verknüpft ist, dass das Unternehmen sich selbst in dieser Markenpositionierung auch sieht oder in dem Markenziel sieht und dass man in der Lage ist, das auch weiterzuleben aus Eigenenergie, ohne dass es sich künstlich anfühlt oder fremd. Und also erst dann, wenn man das so hinbezaubert hat, dass der Kunde sagt, wow, das sind wir, dann weiß man, dass das auch weiterleben wird, weil dann identifizieren sie sich damit, sie empfinden das nicht als Mäntelchen, was übergestülpt wird, sondern wirklich als Raketenstufe, die als Zündung hilft, nach vorne zu kommen.
Jetzt hatten wir eben ja auch gesagt, dass es sehr viel Geduld braucht, bis man den Effekt einer Marke spürt, teilweise mehrere Jahre. Woran würdest du denn sagen, merkt man dann den Effekt einer Marke oder merke ich überhaupt den Effekt einer Marke oder kann ich das vielleicht gar nicht mal spüren?
Doch, also spüren kann man das auf jeden Fall, nämlich dann, wenn der Markt reagiert. Also ich selber werde das so nicht spüren, wenn ich einfach nur in meiner Welt verharre und, sag mal, ein bisschen rechts noch links gucke. Ich spüre das dann, wenn ich Reaktionen von extern bekomme. Reaktionen von extern können sein, dass plötzlich Reaktionen auf Posts kommen, dass wir auf der Messe angesprochen werden, oh, ich habe hier von euch das und das gesehen. Da zum Beispiel war das System, das ich eingesetzt habe, diese Menschen, die Betonköpfe mit in die Werbung zu nehmen, gerade in der Messezeit ideal, weil die Leute auf dem Messestand plötzlich den Menschen aus der Anzeige gesehen haben oder umgekehrt. Die waren auf der Messe und waren hinterher zu Hause und haben in der Messenachlese die nächste, oh, mit dem habe ich gesprochen. Also, dass eine Marke im Prinzip so plausibel auch weitergelebt werden kann, das ist extrem wichtig. Und dass sie von dem Unternehmen selbstständig weitergelebt werden kann.
Was wir mal so als abschließende Frage haben, angenommen, dein gesamtes Gedächtnis würde zurückgesetzt werden, und du startest wieder in deiner Position, die du jetzt bei Masa hast, als Marketingleiter. Welche drei Dinge würdest du dir selbst wieder mitgeben, um quasi bestmögliche Startvoraussetzungen zu haben? Also sämtliche Impulse können das sein. Das könnte Strategien sein, es könnten Denkweisen sein, Mindset-Themen, Ideen. Was würdest du dir mitgeben?
Der Fokus, das Ziel. Das ist so extrem wichtig, dass ich es für mich einfach nur als Wunderwerkzeug betrachte. Sprich, dieses Ziel zu definieren, zu schauen und dann, wie gesagt, dann ergeben sich aus meiner Sicht, aus meiner Arbeitswelt, und das kann aber für jeden anders sein, das ist jetzt eine reine Eigenwahrnehmung, dann ergeben sich solche Lösungswege eigentlich von selbst. Aber man muss den Fokus haben, zu sagen, wo stehe ich und wo will ich eigentlich hin.
Das heißt, der erste Punkt ist, ein klares Ziel zu haben. Also würdest du dir mitgeben, finde immer ein klares Ziel oder einen klaren Fokus. Was wäre Punkt 2 und 3?
Aus meiner persönlichen Kraft, aus meinen persönlichen Eigenschaften, einen Schritt zurücktreten zu können, um die Sache immer wieder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das, finde ich, ist maßgeblich dafür, dass man sich weiterentwickeln kann. Ansonsten bleibt man ewig in seiner Spur, in seinem eingetretenen Pfad. Und ich finde es extrem wichtig, und das finde ich auch eine gute Fähigkeit, dass ich öfter mal stehen bleiben kann oder kann einen Schritt zur Seite machen, dass den Zug erstmal an mir vorbeirauschen und sagt dann, brauche ich das noch oder kann das weg? Und kann daraufhin dann Anpassungen am Kurs vornehmen. Ich glaube, das ist wichtig. Genauso, also nach dem Ziel kommt dann diese Möglichkeit, auch zwischendurch immer mal wieder diese Checks zu machen. Waren die Stellschrauben, die wir gedreht haben, gut? Nicht einfach hinterherrennen und sagen, ja, das war so. Nee, auch zwischendrin kann man feststellen, dass man scheitert.
Und Nummer 3?
Nummer 3. Das Vorstellungsvermögen, manchmal auch das Abstruse realisieren zu können. Sachen fertig zu machen, die den Konsumer hinterher überraschen. Polarisieren, das hatten wir vorhin auch schon im Gespräch. In dem Moment, wo ich Mainstream herstelle, werde ich auch nur als Mainstream wahrgenommen. Und ich glaube, die Fähigkeit oder das Potenzial, sich Situationen, Vermarktungswege oder Kommunikationswege zu überlegen, die in dieser Branche absolut polarisierend sind, das ist meines Erachtens der einzige Weg, sich hervorheben zu können. Wer nicht polarisiert ist, unter allen. Und so komme ich nicht vorwärts.
Also, wir hatten heute, glaube ich, eine spannende Folge rund um Markenaufbau, Positionierung und wie man in Nischen vorgeht, um eine Marke aufzubauen. Wer dazu Fragen hat oder wer sich für das Thema interessiert, kann sich gerne auch bei Sven Olaf Jung melden, gerne einfach mal bei LinkedIn suchen, hinzufügen, anschreiben oder alternativ natürlich auch gerne sich bei uns melden. Von daher, wir hoffen, es hat euch gefallen und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören.
Planbares Wachstum mit Indumera. Sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Erstgespräch.